Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump hat vor wenigen Minuten eine der wichtigsten Grundlagen für den Klimaschutz in den Vereinigten Staaten gekippt und dafür die wissenschaftliche Erkenntnis für ungültig erklärt, dass Treibhausgase gesundheitsschädlich sind. Damit entfällt die Basis für Regeln zum CO2-Ausstoß von Autos und Kraftwerken. Die USA gehören zu den größten Treibhausgasverursachern weltweit. Der Pro-Kopf-Ausstoß lag im Jahr 2024 bei 14 Tonnen. Das ist deutlich mehr als etwa in China mit 8,7 Tonnen und in Deutschland mit 6,8 Tonnen.
Eine weitere Trophäe für Präsident Trump. Die Kohleindustrie feiert ihn gestern als, Zitat, unangefochtenen Vorkämpfer für die Kohle. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ihr wurdet lange Zeit sehr schlecht behandelt. Aber ihr hattet nie einen besseren Freund im Oval Office als mich. In diesen Minuten geht er noch einen Schritt weiter, erklärt gemeinsam mit dem Chef der Umweltschutzbehörde EPA die bislang größte Abkehr von Klimaschutzregulierungen seiner Präsidentschaft. 2009 hatte die Behörde festgestellt, Kohlendioxid und andere Treibhausgase gefährden die Gesundheit der Bevölkerung. Der Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen im Energiesektor oder im Straßenverkehr wird seitdem auf dieser wissenschaftlichen Grundlage reguliert. Doch die erklärt die EPA nun für ungültig. Wir verkünden die größte Deregulierungsmaßnahme in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und ich denke, wir können hinzufügen, bei weitem. So könnten zum Beispiel Autos in den USA künftig wieder mehr klimaschädliche Abgase ausstoßen. Wer wird den Preis zahlen für Trumps Korruption? Jede einzelne Gemeinde in den USA. Es wird Kindern mit Asthmaschaden, Hausbesitzern und dem Versicherungsmarkt, weil extreme Wetterereignisse schlimmer und schlimmer werden. Die neueste Entscheidung der US-Regierung dürfte eine Klagewelle auslösen und die Gerichte über Jahre beschäftigen.
Der Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE im US-Bundesstaat Minnesota wird in der nächsten Woche beendet. Das kündigte der Grenzschutzbeauftragte von Präsident Trump an. Er bezeichnete die Razzien als Erfolg. Der Einsatz soll nun in anderen Städten fortgesetzt werden. In Minneapolis hatten ICE-Polizisten zwei US-Bürger erschossen und damit Proteste ausgelöst. Bei Mercedes-Benz ist der Gewinn im vorigen Geschäftsjahr um fast die Hälfte eingebrochen. Zu den Problemen des Stuttgarter Konzerns gehören die Zollpolitik der USA und die Konkurrenz aus China. Die Strategie, sich auf das Luxussegment zu konzentrieren, ging nicht auf. Außerdem verkauften sich die Elektromodelle nicht so gut wie geplant.
Mercedes-Benz schraubt an seiner Zukunft. Vor einigen Jahren wurde die A-Klasse zum Auslaufmodell erklärt. Zur Freude vieler Händler bleiben die Einstiegsautos aber jetzt länger als gedacht.
Ich will nicht unbedingt sagen, dass sie interessanter sind, aber sie sind für uns sehr wichtig, weil wir ja Menschen, neue Zielgruppen ins Haus bekommen möchten.
Gleichzeitig weicht Mercedes damit seine Luxusstrategie auf. Autos zum Durchschnittspreis von 100.000 Euro waren das Ziel, haben jedoch weniger Kunden überzeugt.
Jetzt muss Mercedes eben den anderen Weg gehen und eben wieder mehr Autos verkaufen, um da diesen gleichen finanziellen Erfolg zu erreichen wie eben ja, vor der Krise.
Die Krise zeigt sich vor allem am Gewinn von Mercedes-Benz. Der brach im vergangenen Jahr um fast die Hälfte ein. Die Gründe? Globale Zölle, aber vor allem der schwache Absatz in China. Dort ist die Konkurrenz bei Elektro- und Luxusautos deutlich größer geworden. Der erhoffte Weg aus der Krise, neue Modelle, sagt Mercedes-Chef Ola Källenius im exklusiven ARD-Interview.
Wir stehen bei Mercedes-Benz am Anfang der größten Produktoffensive in der Geschichte unseres Unternehmens. Innerhalb von 3 Jahren launchen wir über 40 Modelle.
Trotzdem, Mercedes kämpft mit ähnlichen Herausforderungen wie viele deutsche Autobauer. Die neuen Modelle müssen wieder mehr Kunden überzeugen, hier und vor allem in China.
Probleme, wie sie Mercedes mit der Konkurrenz aus China hat, waren heute auch Thema eines informellen EU-Gipfels. Die Staats- und Regierungschefs trafen sich in einem flämischen Wasserschloss nördlich von Lüttich. Sie berieten darüber, wie die EU bürokratische Vorschriften abbauen und für billigere Energie sorgen kann. Über beide Probleme klagen europäische Unternehmen seit Jahren.
Die Kulisse ist idyllisch, die Lage aber ernst. Wir können nicht mehr weitermachen wie bisher, hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen an die Regierungschefs geschrieben. Unter anderem hohe Energiekosten, zu viel Regulierung und zu wenig Investitionen sorgen dafür, dass immer mehr Firmen aus der EU abwandern und Jobs verloren gehen. Der Handlungsdruck ist enorm. Wenn die 27 Mitgliedstaaten die Kommission dazu drängen, jeden Monat mehr für Wettbewerb zu tun, mit Maßnahmen, die noch in diesem Jahr zu konkreten Ergebnissen führen, dann wäre das schon ein erster Erfolg. Demonstrativ treten heute Merz und Macron gemeinsam auf. Dabei konnten sich der Kanzler und der französische Präsident bislang nicht auf Lösungsvorschläge einigen. Statt Verstimmung heute Gemeinsamkeit.
Wir wollen diese Europäische Union schneller machen, wir wollen sie besser machen, wir wollen vor allem dafür sorgen, dass wir eine wettbewerbsfähige Industrie in Europa haben.
Das sieht auch Macron so. Seine umstrittene Forderung, europäisches Geld vor allem für europäische Unternehmen zu vergeben, beschränkt er heute auf wenige kritische Sektoren, die besonders unter Druck stehen. Da könnte auch Deutschland mitgehen. Entscheiden tun sie heute ohnehin nichts. Das soll erst auf dem Gipfel Mitte März geschehen. Europa ist nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch wirtschaftlich massiv unter Druck. Bei dieser Analyse ist man sich hier einig. Über die richtigen Antworten darauf wird aber immer noch geredet, statt zu handeln. Sollte man aber keine gemeinsame Lösung finden, fordert Kommissionspräsidentin von der Leyen bereits, auch bei der Wirtschaftspolitik mit einer Gruppe von Willigen voranzugehen.
Bundestagspräsidentin Klöckner hat heute den von Israel kontrollierten Teil des Gazastreifens besucht. Begleitet wurde sie dabei von der israelischen Armee. Mit Palästinensern traf die Bundestagspräsidentin nicht zusammen. Klöckner war vorgestern nach Israel gereist. Der Besuch im Gazastreifen war nicht angekündigt worden. Er stieß bei Grünen und Linkspartei, aber auch beim Koalitionspartner SPD auf Kritik.
Etwa eine Stunde war Julia Klöckner unterwegs. Jetzt kehrt sie zurück von einer sogenannten Embed-Tour in den Gazastreifen. Heißt, begleitet vom israelischen Militär. Dabei gelten strenge Regeln. Wohin es geht, was zu sehen ist, bestimmt das Militär. Kontakt zu den Menschen ist unmöglich. Sie sei sich dieser Situation bewusst, sagt Klöckner bei der Rückkehr.
Und um einen eigenen Blick zu bekommen, ist es schon auch notwendig, dahin zu schauen, wo vielleicht zuerst auch Israel selbst nicht wollte, dass wir hinschauen. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass in den Vorgesprächen Israel dann auch bereit war, dass wir uns einen Teil des Bildes machen konnten. Das ist kein Gesamtbild, das ist auch klar.
Für das andere Teil des Bildes hätte Klöckner unbedingt Vertreter der palästinensischen Seite treffen müssen, kritisieren unter anderem SPD, Grüne und Linke. Dies war im Programm nicht vorgesehen, ebenso wenig ein Besuch im von Israel besetzten Westjordanland. Klöckner verweist auf Zeitnot. Zudem habe sie Oppositionelle getroffen und Menschen, die sich für Frieden einsetzen. Die letzte Station ihres Besuchs, das Nova-Festivalgelände. Hier töteten Terroristen der Hamas mehrere hundert junge Menschen.
Julia Klöckner hat als erste deutsche Spitzenpolitikerin den Gazastreifen besucht. Für internationale Presse wie uns bleibt ein Embed die einzige Möglichkeit, in den Gazastreifen zu kommen. Denn nach wie vor lässt Israel Journalisten dort nicht eigenständig einreisen.
Fast 800 gestrichene Flüge. Der Streik von Lufthansa-Piloten und Flugbegleitern hat heute zu erheblichen Behinderungen geführt. Lange Schlangen gab es vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München, aber auch in Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Insgesamt seien etwa 100.000 Passagiere betroffen, so der Konzern. Den Piloten geht es vor allem um höhere Arbeitgeberbeiträge zur Betriebsrente, dem Kabinenpersonal um bessere Arbeitsbedingungen und verlängerte Kündigungsfristen. Die Ostsee hat so wenig Wasser wie lange nicht mehr. Das ist auch hier auf Rügen deutlich zu erkennen. Wochenlang hat der starke Ostwind das Meerwasser nach Westen gedrückt, hoch bis zwischen Deutschland, Dänemark und Schweden. Doch genau das könnte bald den Meeresbewohnern richtig gut tun. Durch eine Art Sauerstoffkick könnten tiefe Ostseebecken aufgefrischt werden.
Wenig Wasser, aber viel Eis. In Schweden zieht es gerade Hunderte auf das zugefrorene Wasser. Anfang des Monats lag der Pegelstand bei Stockholm mehr als 67 Zentimeter unter dem langjährigen Wasserstand. Das merken selbst die Eissegler. Der Wasserstand der Ostsee ist gerade extrem niedrig. Ich musste richtig vom Steg runterspringen heute Morgen. Ich habe auch ein Boot, das jetzt an Land liegt, weil überhaupt kein Wasser mehr da ist. Es ist total verrückt. Tatsächlich hat die Ostsee so wenig Wasser wie seit 140 Jahren nicht. Forscher vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung erklären das mit einer langanhaltenden Ostwindlage. Seit Januar drückt der Wind große Wassermengen aus der Ostsee durch die Meerenge zwischen Deutschland, Dänemark und Schweden in Richtung Nordsee. Der Ostsee fehlen deshalb 275 Kubikkilometer Wasser, haben die Forscher errechnet, etwa sechsmal das Volumen des Bodensees. Dreht der Wind, könnte bald Salz- und sauerstoffreiches Nordseewasser in die Ostsee zurückfließen.
Die Ostsee ist ein Gewässer, in der sehr wenig Sauerstoff am Boden ist. Das ist immer schon so gewesen. Wir Menschen haben das verstärkt. Und ein starker Salzwassereinstrom aus der Nordsee bringt, gerade wenn es kaltes Wasser ist, sehr viel Sauerstoff mit in die tiefen Becken und würde dadurch kurzfristig zu einer Verbesserung der Situation führen.
Ein dauerhafter Effekt, ungewiss, so die Forscher, da der Ostsee sehr große Mengen Sauerstoff fehlten. Doch das Niedrigwasser führt auch zu Überraschungen. In Stockholm legte es dieses Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert frei.
Sie alle waren bereits Olympiasieger und haben heute Abend nochmal bewiesen, zu Recht. Denn die deutsche Teamstaffel im Rudeln hat die Medaillenserie bei den Olympischen Winterspielen in Italien mit Gold fortgesetzt. Für den ukrainischen Skeleton-Piloten Heraskevich hingegen besteht keine Titelchance mehr. Das Internationale Olympische Komitee hat ihn von den Spielen ausgeschlossen, denn es betrachtet seinen Helm als zu politisch.
Der Skeleton-Fahrer Wladislav Heraskevich hatte sich für Olympia viel vorgenommen. Doch wegen seines Helms, der Gesichter getöteter ukrainischer Sportler zeigt, erhielt er Startverbot. Heraskevich hat dafür kein Verständnis. Ich glaube, dieser Helm hat keine Regeln verletzt und man hätte mich ohne Probleme mit diesem Helm an den Start gehen lassen können. Das IOC beruft sich auf sein Regelwerk, das politische Meinungsäußerungen von Athleten während des olympischen Wettkampfs untersagt. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry gibt sich emotional, bleibt aber hart in der Sache. Es gibt Regeln, weil wir uns um Fairness bemühen, damit Athleten ihre Meinung äußern können, aber auch für ihre Sicherheit. Allerdings, nicht nur Heraskevich, auch andere Athleten erinnerten bei Wettkämpfen an Verstorbene. So zeigte der US-amerikanische Eiskunstläufer Maxim Naumov ein Foto seiner verstorbenen Eltern. Die kanadische Skifreestylerin Jessica Linden erinnerte an einen verstorbenen Teamkollegen ohne Konsequenzen. Unabhängige Athletenvertreter fordern vom IOC nun einheitliche Regeln.
Hier erleben wir gerade eben unterschiedliche Vorgehensweisen vom IOC. Deswegen ist es umso wichtiger, dass das IOC hier ganz klare Regelungen und Linien findet.
Unterstützung erhält Heraskevich auch aus seiner Heimat. Der Präsident Zelensky verkündete, ihm für seine Verdienste den ukrainischen Freiheitsorden zu verleihen.
In Berlin hat am Abend die 76. Berlinale begonnen. Das internationale Filmfest gibt sich in diesem Jahr betont politisch und setzt auf Haltung statt Glamour. Den Auftakt macht heute Abend das afghanische Drama No Good Man über die letzten Tage vor der Machtübernahme der Taliban.
Der Rapper Sohobani eröffnet als Überraschungsgast die Berlinale. Start für die Filmfestspiele, die trotz Berliner Schmuddelwetters glänzen wollen. Heute ist der rote Teppich voller deutscher Stars. Nur Hollywood-Glanz bietet das Programm in diesem Jahr kaum. Schon der Eröffnungsfilm setzt ein anderes Zeichen. Die afghanische Regisseurin Shabanusa Dutt erzählt in No Good Man eine Geschichte aus der Zeit kurz vor den Taliban. Die einzige Kamerafrau des afghanischen Fernsehens hat den Glauben an die Liebe verloren und verliebt sich doch. Wenn ich über diese Frau und ihre Welt erzähle, berichte ich auch über Patriarchat und Korruption. Und das in der Zeit der Demokratie, die es jetzt nicht einmal mehr gibt. Das Politische über das Private zu erzählen, ist ein Schwerpunkt dieser Berlinale, die wieder ein politisches Festival sein will. Gelbe Briefe von Ilka Çatak zeigt ein Künstlerpaar, das in der Türkei unter staatlicher Repression leidet. Einer von drei deutschen Filmen im Wettbewerb. Insgesamt gehen 22 Filme auf Bärenjagd. Wir haben viele tolle Filme aus aller Welt und eine der großartigen Sachen der Berlinale ist, dass es hier so viele Weltpremieren gibt, die noch nie jemand gesehen hat. Das Publikum bekommt etwas ganz Neues und kann dann selbst entscheiden, was es mag. Filme mit Michelle Yeoh dagegen sind bekannt und beliebt. Die Oscar-Preisträgerin bekommt den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk.
Ich öffne meine Arme weit und sage vielen Dank, das ist eine große Ehre. Diese Ehre hatte auch Wim Wenders schon. Jetzt ist der Jurypräsident und übergibt in 10 Tagen den Goldenen Bären für den besten Film.
Alaaf und Helau. Pünktlich um 11.11 Uhr ist heute der Straßenkarneval gestartet. Mit der Weiberfastnacht zählten tausende Jecken in Köln den Countdown runter.
Das Wetter schlecht, die Laune gut und Tradition muss sein. Morgens früh das gemeinsame Wecken des Kölner Dreigestirns Prinz, Jungfrau und Bauer.
Großallgemeine Dreigestirn!
Wir waren alle so aufgeregt und haben uns so auf die tollen Tage jetzt auch nochmal als Highlight gefreut. Davor schläft man nicht.
Um 11.11 Uhr ist es dann soweit. Beginn des Straßenkarnevals des Jeckentreibens. Allein Köln erwartet von heute an hunderttausende Feierfreudige. Doch dieses Jahr sind sie notwendig, regenfeste Kostüme.
Wir trinken einfach, uns das schön.
Wir waren letztes Jahr Papageien und dann haben wir uns gedacht, okay, wir bleiben bei dem Thema Vogel.
Ist die beste Jahreszeit im Jahr, hör mal.
Einige Kilometer rein abwärts heißt es Helau statt Alaaf. Beim Rathaussturm in Düsseldorf. Die Frauen feiern sich an die Macht. Den Alltag, die Weltlage einfach mal vergessen. Genauso das Motto in der Karnevalshochburg Mainz. Jetzt übernehmen die Närrinnen und Narren die Karnevalshochburgen. Bis Aschermittwoch. Dann wird ja bekanntlich alles wieder vorbei sein.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 13. Februar.
Tiefdruckeinfluss und milde Luft sorgen weiter für regnerisches Wetter. In den Norden fließt allerdings Kaltluft und es fällt zunehmend Schnee und dort kann es heute Nacht und morgen glatt werden. Im übrigen Land regnet es immer wieder, zum Teil auch kräftig, ähnlich auch am Tag. Gebietsweise fällt Regen, am häufigsten im Bergland, während es von Niedersachsen bis in den Norden Brandenburgs überwiegend Schnee ist. Ein paar sonnige Lichtblicke sind vor allem im südlichen Bayern möglich. Im Norden heute Nacht leichter Frost, im Südwesten 6 bis 8 Grad. Dort und im Süden morgen wieder über 10, in Küstennähe dagegen um 0 Grad. Samstag wird es deutlich kühler, Schnee fällt dann vor allem im Süden. Sonntag vorübergehend freundlicher, aber Montag gibt's teilweise kräftige Schneefälle, die im Westen wieder in Regen übergehen.
Um 22.15 Uhr schauen die Tagesthemen auch zum Autostandort Baden-Württemberg. Und Ingo Zamperoni fragt, wie die Krise sich auf den Landtagswahlkampf auswirkt. Und wir fahren mit der Brockenbahn im Harz. Die soll demnächst ohne Steinkohle auskommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja.